Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ja, richtig gehört. Insert, nicht Insert. Was genau die große Neuerung bedeutet, erfahrt ihr gleich. Am eigentlichen Programm ändert es nichts. Wir nehmen euch wie gewohnt auch 2024 sanft an die Hand. Wir sprechen zu Beginn über unsere eigenen persönlichen Highlights und schauen uns aktuelle Neuerscheinungen im Kino sowie im Streaming-Universum an. Danach folgen die News diesmal mit deutschen Filmneuigkeiten, aber auch einem kleinen internationalen Oscars-Abstecher. Und zu guter Letzt analysieren wir bei den Trailern unter anderem die Rückkehr vom Beverly Hills Cop, außerirdische Riesenspinnen, prügelnde Affenmenschen und Sprüche klopfende Türsteher. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Das rollte von der Zunge und auch wenn es gefühlt schon zu spät ist und gesellschaftlich nicht mehr wirklich akzeptiert,
sag es nicht.
Ich sage es.
Nein.
Hallo und herzlich willkommen auch an dich, lieber Ronny. Frohes Neues wollte ich natürlich sagen.
Oh Gott.
Nein, frohes und gesundes neues Jahr dir noch. Ganz offiziell jetzt hier nochmal in Podcast-Kapazität.
Ach, danke für diese Neujahrsansprache und wie immer charmante Anmoderation, lieber Alex. An deinem Namen hat sich nämlich nichts geändert. Das ist schön, das macht mir weniger Kopfzerbrechen.
Insert wird zu Insert ist auch relativ kompliziert, ne?
Naja, man muss es ja zumindest mal sagen, ne? Die Leute, die sich jetzt vielleicht irgendwie so ein Lesezeichen gesetzt haben.
Es ändern sich Dinge auf dem Papier.
Das stimmt allerdings, ne? Rein phonetisch ändert sich ja nichts.
Genau.
Wir haben uns nur dazu entschlossen, wir holen auch wieder quasi in das Schriftbild die fehlenden Sachen rein, die wir uns damals die wir uns damals nicht leisten konnten zum Sendungsstart. Wir haben jetzt nochmal weder Kosten noch Mühen gescheut, haben gesagt, komm, wir haben jetzt auch Vokale.
Nachdem ich dann auch nicht nur zum zweiten, sondern vielleicht auch zum dritten Mal jemandem sagen musste, ja, NSRT, haben wir dann gesagt, okay, es soll kein viertes Mal geben.
Ja, das war tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Es gibt mittlerweile echt viele Leute, du hast einen Podcast, sag mal, wie heißt der? Komm, ich buchstabier's dir, mach dir mal die App auf. Oder ich tipp's direkt.
Soll ich's für dich tippen?
Ja, genau, deshalb. Insert.
Oder warte, ich schick dir den Link.
Oder auch das. Jetzt kann man es wirklich selbst finden, indem man einfach nur Insert schreibt. Bestätigt durch unser 20-köpfiges Marketing-Team, die haben gesagt, Vokale sind der letzte Shit, also haben wir jetzt quasi Insert wieder ausgeschrieben da. Das finde ich schön, Alex. Also, dass man nach 5 Jahren auch noch sagt, weißt du, sich selbst zu hinterfragen, sich selbst zu challengen, so anglizismusmäßig, nach über 5 Jahren, das ist ehrgeizig, oder?
Absolut. Man muss ja auch mal die Beziehung frisch halten.
Ja, genau. Ein bisschen Spice so reinwerfen.
Mit sich selbst und mit den Zuhörern.
Zuhörenden, ne? Nicht vergessen.
Deswegen ändert sich für die auch gar nichts.
Ja, genau. Also vielleicht, wie gesagt, mal ein Lesezeichen neu setzen. Aber ansonsten, weißt du, Verpackung ändert sich ein bisschen. Mit verbesserter Rezeptur steht drauf, aber same shit letzten Endes. Also freut euch auch gleichzeitig.
und da machen wir es ja besser als die Industrie. Es bleibt nämlich tatsächlich the same shit. Es ist keine Mogelpackung, wo plötzlich 80 Gramm weniger drin sind oder
naja,
so.
Naja, oder 20 Minuten weniger.
Genau.
Oder
kürzer. Wir bleiben bei der Stunde. Und ich würde sagen, wir starten dann auch direkt. Und es bleibt auch dabei, dass wir den Podcast auch im neuen Jahr 2024 starten mit unseren Ruckzuck-Reviews.
Ah, nice.
Und weil wir jetzt hier, ich würde sagen, hat sich auch genug geändert, von daher bin ich ganz froh, dass wir jetzt mit den Ruckzuck-Reviews auch starten. Und ich bin noch sehr viel froher, dass ich hier wieder ein gewohntes Machtgefüge lesen kann in unseren Notizen, wo drin steht, Ronny, 2 Reviews, Alex, 1.
Ja, du darfst dich wieder in die wärmende Mitte gesellen, die ich dir quasi offenbare und anbiete, Alex. Ist das nicht schön? Auch das quasi gewohnt.
Dann bette ich mich zwischen deinen 2 Reviews sehr gerne und halte mich warm, bis ich dran bin.
Nice. Ich habe mich aber ein bisschen gewundert, dass du nur 1 mitgebracht hast. Also entweder schallert es mich gleich so derbe weg, weil war ja schon eine lange Pause, wo man hätte viel gucken können.
Lass mich mal so formulieren. Zum einen habe ich immer die 60 Minuten im Auge. Zum anderen...
Ah, das stimmt, ja.
Habe ich mir gedacht, naja, früher oder später werden wir ja vermutlich relativ viel über Spielfilme sprechen.
Mhm.
In nächster Zukunft.
Das ist sehr...
Und dann dachte ich mir, okay, gut, dann...
ominös.
Bring ich erstmal nur eine Sache mit und für so ein paar Sachen sparen wir uns dann auf für unsere Top-10-Episode.
Oh wow, die irgendwann vielleicht demnächst kommt, Alex. Ne? Da sind wir auch immer spät dran, aber da sagen wir auch, jedes Jahr ist uns eigentlich egal. Wir würden es gerne noch für uns nochmal
abschließen. Ich mach das aus purem intrinsischem Interesse zu wissen, was bei dir so abging und weil ich neugierig bin und gut abgehangen. Ich muss jetzt ja nicht am 29. Dezember die Top-10-Episode rausschießen.
Das stimmt, ja.
Für die Klicks, gerade weil auch für mich jetzt als leider nicht Kinogänger mit Nachwuchs aktuell es nach wie vor so ist, dass ich sehr glücklich war, dass es auch über die Feiertage und jetzt auch sogar Anfang Januar noch das ein oder andere aus dem Kinojahr 23 im Home Entertainment erschienen ist.
Das ist toll, dass man auch da immer nochmal die Wurzeln unserer Unabhängigkeit merkt. Top 10, März, Februar, egal, Vokale in den Namen rein, boom, machen wir einfach, Alex. Und ich habe gerade ein bisschen zu hoch gestapelt, glaube ich, denn ich habe nicht unbedingt die Creme de la Creme mitgebracht, die ich so in den letzten Wochen geguckt habe, aber ich dachte, es passt ganz gut und wir haben, glaube ich, wir haben bei keinem von beiden über die Trailer gesprochen, deswegen hau es einfach raus. Ich habe als erstes mitgebracht The Family Plan, eine Produktion von Apple TV Plus.
Michelle Monaghan.
Mhm. Michelle Monaghan und Mark Wahlberg in den Hauptrollen, kam am 15.12. auf die Plattform.
Chuck.
Ist ein Film von Simon Sellen Jones. Der hat vorher überwiegend TV-Sachen gemacht, also eigentlich wenig, ich sag mal, Kino- oder Spielfilm-Erfahrung. Bringt aber jetzt im März am 21.03. den nächsten Mark Wahlberg-Film raus, und zwar direkt im Kino, Arthur the King. Also Arthur der Große, wo es um den Hund geht, der sich dann wie nennt man die Typen? Marathon-Man.
Ironman-Typen,
so einer Gruppe da
ansteht. Triathlon oder sowas, ne?
Genau, wir wissen, wovon wir reden. Wir haben es schon gesagt, Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Hauptrollen. Man kann da noch ein bisschen rumgucken, wer will bei IMDb, wer da noch so mitspielt. Um was geht's? Ich habe es versucht mal zusammenzufassen. Dan Morgan ist ein liebevoller Familienvater und lebt ein friedliches Vorstadtleben. Eines Tages wird Dan jedoch von den Schatten seiner Vergangenheit eingeholt. Als Ex-Auftragskiller hat er sich einige Feinde gemacht und vor allem sein frühester Verbündeter will ihm jetzt das Leben schwer machen. Hals über Kopf begibt sich Dan auf seine womöglich letzte Mission, die allerdings nicht nur ihn, sondern auch seine Familie in Gefahr bringt. Punkt.
Ja, finde ich gut. Habe ich so auch noch nie gesehen oder gehört.
Wahnsinn, oder? Also klingt nach einem bekannten Konzept. Auch den Trailer hatten die, ich glaube, wir hatten die nicht mit in der Sendung, weil auch du gesagt hast, ich meinte, komm, ich gebe ihm eine Chance und das habe ich auch gemacht. Bild und Ton rassle ich direkt mal rein, passt, es wirkt ausreichend groß. Das ist typisch wieder produktionstechnisch amerikanisch, also sage ich fast bei jedem Film, der irgendwie aus den USA rübergeschwappt kommt. Da kann man einfach nicht sagen, da kriegt man halt zu 100% das, was man erwartet. Es gibt auch mal schöne offene Shots, irgendwie Establisher-Shots, Autofahrten, etc., Landschaftsaufnahmen. Also da ist irgendwie alles drin, dass man da zufrieden sein kann. Größter Pluspunkt hier bei The Family Plan, finde ich, ist schon der Cast. Mark Wahlberg, wenn man den irgendwie in eine Hauptrolle setzt, da kann der Film auch mal ein bisschen irgendwie nicht so gut abgehangen sein, sagen wir mal so.
Ist das so, ja?
Ich finde schon, dass Mark Wahlberg immer so eine Type ist, wo ich sage, wenn man ihn einigermaßen mag, dann kann man vielleicht über ein, zwei Details auch hinwegsehen, weil er ein bisschen so Sachen überspielen kann.
Steile These.
Ja, okay. Lass mich mal so stehen. Vielleicht braucht es irgendwann nochmal eine Special-Folge, Alex, wo wir da diskutieren. Also bei mir ist das so. Ich sehe ihn ganz gerne, auch wenn die Filme nicht immer absolutes Gold sind. Aber jetzt, wo ich sage, stimmt, mir fällt gerade eine richtige Kröte aus den letzten Jahren ein. Ist egal, ich mach weiter, denn mit dem zweiten größten Punkt, den ich sehr gut fand an dem Film, es hat eine Road-Movie-Komponente. Und das macht den Film doch auch nochmal ein bisschen charmanter noch on top. Also wie gesagt, bei mir sowieso immer schon oft erwähnt. Du bist da, glaube ich, auch ab und zu gut zu angeln, oder, wenn sowas reinkommt?
Prinzipiell schon. Aber?
Nichts aber. Also durch die Road-Movie-Sache haben wir halt hier bei The Family Plan viele kleine bis mittelgroße Setwechsel. Man hat dann auch so ein Finale in Las Vegas, also es wird nochmal bunt und ein bisschen größer. Ich finde, generell merkt man auch die Regieerfahrung, die eher so aus der Masse an TV-Produktionen von dem Regisseur kommen. Also es gibt viele kleine Details, es wird über den Film so erzählt, wie sich die Familie nochmal neu wiederfindet, definiert und Konflikte über die gewisse Nuancen aus dem Weg räumt. Lass mich doch mal erzählen, aber es ist, ich würde nicht sagen on point, aber es ist sehr gut gemacht und da gut mit eingeflochten. Wie gesagt, schon auf TV-Niveau, nicht böse gesagt, alles ein bisschen einfacher halt. Die Geschichte, ja, keine Neuerfindung, die Charaktere sind klar, gut und böse, ist wie schwarz und weiß, alles ist letztlich irgendwie Mittel zum Zweck. Aber ich finde, es ist ein okayer, guter Mix aus Komödie und Action. Das Einzige, wo er noch ein bisschen abgedriftet ist, ist der Showdown am Ende. Der hat mich ein bisschen, falls du dich an die Netflix-Produktion erinnerst, an Dayshift erinnert. Gegen Ende darf auch die Michelle Monaghan nochmal zu lang.
Ah ja.
Und die liefert da einen Kill ab, wo ich dachte, holy cow. Also wenn da die Kinder jetzt daneben stehen, die sind für immer traumatisiert. Aber was macht Michelle Monaghan als Mutter? Reißt noch einen coolen Bitch-Spruch. Alle drücken sich, fallen gegen Sonnenuntergang. Ich das so, halt stopp, jetzt kann ich die Abspann kommen. Also was hat sie da gerade getan, die Frau? Das fand ich so ein bisschen, hoppala, das fand ich so ein bisschen off.
USA. USA.
Ja, so kann man es vielleicht. Ja, das kann man machen, wenn man wollte. Insgesamt als Fazit, also ich finde, The Family Plan startet als witzige Actionkomödie und das zieht sie bis zum Ende durch. Handwerklich ist sie solide produziert. Man wird, ich finde, durchweg unterhalten, was vor allem an dem guten Tempo und eben der Roadmovie-Komponente liegt. Gegen Ende schlagen die erzählerischen Wogen ganz generell auch ein bisschen höher, gerade auch mit dem Finale in Las Vegas und im Kampf gegen einige Widersacher, wie gerade eben gesagt, gibt es ein paar Dinge, die passen nicht so richtig ins Familienfilm-Feeling, aber an sich ist es eine nette Unterhaltung, wenn man keine großen Ansprüche hegt. So, Alex, was sagt das Internet? Das Internet sagt, ja, IMDb sagt 5,5, also
hey,
schon ein bisschen krötig unterwegs, das Ding. Und bei Rotten Tomatoes geben die Kritiker noch 25%.
Hey.
Das ist schon mehr als rotten. Und die User schaffen es immerhin, also die Zuschauenden, der Pöbel, das Proletariat, vergibt immerhin noch 61%.
Eieiei.
Auch nicht so gut, Alex. Aber ich weiß nicht, ich habe ihn geguckt, ich fand ihn witzig, ich fand die zwei, also es war jetzt kein bahnbrechender Film, aber auch in Kombination mit der zweiten Review, die ich heute mitgebracht habe, gebe ich ihm noch, also wirklich wohlwollend, weil ich einfach einen netten Abend hatte, gebe ich ihm 3,5 von 5 Sternen. Für das, was er ist.
Okay.
Würde ich ihn dir empfehlen, Alex? Vielleicht nicht unbedingt.
Ja, in Summe ist, also, ja, ist glaube ich alles gesagt. Ist jetzt nicht weiter nach oben geschossen, lass mich so formulieren. Aber ist schön. Du warst bei Apple TV Plus unterwegs und ich habe mir gedacht heute, wenn wir demnächst so über so viele Spielfilme sprechen, bringe ich doch vielleicht stattdessen einfach eine Serie mit.
Ha!
Und jetzt kürzlich abgelaufen auf Apple TV Plus. Monarch, Legacy of Monsters.
Naja,
ich als der Kaiju-Fan, das war ja so, habe ich ja darauf hingefiebert, dann so um den Jahreswechsel. Und genau.
Habe ich mir gedacht, bin ich gespannt. Ich war kurz davor, reinzuschalten.
Genau, Apple TV Plus-Serie, insgesamt 10 Episoden, ist jetzt Mitte Januar abgelaufen. Ja, das große Highlight natürlich Kurt Russell und Wyatt Russell, die in zwei unterschiedlichen Zeitsträngen am Ende die gleiche Figur, den Lee Shaw, spielen. Und am Ende geht es eigentlich darum, dass so ein bisschen eigentlich die Origin-Story von allem erklärt wird. Von Monarch, dem titelgebenden Institut, also von der Gründung tatsächlich angefangen, bis zur heute, also bis zur Jetztzeit, wird da der Bogen geschlagen. Es gibt etliche Zeitsprünge und es wird so ein bisschen tatsächlich, werden die Spielfilme miteinander verbunden. Es wird so ein bisschen eingewoben. Das heißt, aus meiner Sicht ist es ein signifikanter Benefit, wenn man die Spielfilme auch tatsächlich alle gesehen hat. Dann hat man mehr von Andeutungen von bestimmten Easter Eggs, aber eben auch von dem After Credit, den es offensichtlich geben wird. Also das ist jetzt hier keine Limited Series, sondern das ist Staffel 1.
Ich wollte gerade sagen,
ne?
um alle, die gerade lost sind, Monarch ist die Geheimorganisation, wenn man so sagen darf, die in allen Godzilla, King Kong Filmen quasi so ein bisschen die Fäden im Hintergrund gezogen hat.
Mhm. Genau, so. Und jetzt hatten wir ja gesagt, die Trailer sahen relativ dick aus, ne? Zum Thema, wie du so schön startest, Bild und Ton.
Mhm.
Das bleibt ja auch so. Da sind ein paar Special Effects Shots, gerade so, wenn es um Keying, Greenscreen geht, von Schauspielern, wo du es halt hier und da siehst, dass es nicht vielleicht das 150 Millionen Euro Budget war, aber insgesamt verkauft er sich teuer. Sie geizen auch nicht unbedingt dann mit den aufwendigen Action-Sequenzen oder auch also Set-Extensions. Und also er verkauft sich groß. Der macht den Scope groß und das, ich meine, es geht um Kaijus, es ist ja kaum anders möglich. Es gibt viele, nicht nur durch die Zeitsprünge, Szenenwechsel damit verbunden und dann aber natürlich auch, wenn du Zeitsprünge machst und sag ich mal in die 50er springst, andere Kostüme, anderes Set-Design und so weiter und so fort. Und das ist alles echt sehr gut gelungen, muss ich sagen. Und für mich war tatsächlich, und ich weiß nicht, wie du das empfindest, wir hatten ja Ich bin Kaiju-Fan. Ich sag's nochmal.
Ja, okay.
Die letzten Filme fand ich nicht wirklich gut. Und das lag aber primär wirklich daran, dass die für mich, also die Kaiju-Action war toll, die Special Effects waren toll, aber diese menschliche Komponente, die Story, der rote Faden, der erzählt wurde, der war nicht gut. Und ich fand die...
Oder nicht vorhanden?
Die Protagonisten als auch die Antagonisten waren schwach erzählt. Mhm. Die waren mir egal. Die hatten komische Dialoge teilweise. Und es schmerzt mich zutiefst, dass das nur bis zu einem gewissen Grad hier besser gelingt.
Aje, okay. Aber Monarch, dachte ich, ist wirklich so eine menschenzentrierte Serie, wo die Kaijus eher mal so einen Gastauftritt haben pro Folge.
Naja, dadurch, dass wir in die Gründerzeit von Monarch reingeschubst werden, wo sie ja aktiv auf der Suche sind nach Kaijus und gibt's sie wirklich und Beweise bringen, suchen ja unsere Figuren, unsere Protagonisten Kaijus. Und wenn die ihren Job gut machen, dann finden die vielleicht auch.
Ja,
also es ist jetzt nicht nur so ein Sidekick-Ding. Ja, natürlich, es geht primär um die Menschen und um die menschliche Komponente. Ich will jetzt ja auch nicht zu sehr spoilern. Es geht halt um einen verschollenen Vater, der tot geglaubt ist und dann kriegt die Tochter raus, dass er eine andere Familie hat. Eine Tochter aus San Francisco bekommt raus, dass er eine zweite Familie hatte. Das ist direkt in der ersten Episode, die in Tokio leben und die finden sich halt zum Kotzen über mehrere Episoden.
Okay.
Und das ist halt, es ist, ich hab Schwierigkeiten gehabt, wirklich einen expliziten Protagonisten zu finden.
Ah, okay.
An dem ich mich dranhängen kann und der mich piggybackt durch die 10 Episoden.
Mhm.
Aber Kurt Russell ist der Hammer, macht das super gut. White Russell auch ganz toll, wenn du ihn noch so als Fake Captain America in Erinnerung hast, wo er eine ganz andere Rolle spielt.
Mhm.
Jetzt hier so den schicken, aalglatten, super quasi den echten Captain America gibt eigentlich.
Okay.
So ein Army-Dude, aber in nett und lieb und macht das auch ganz toll. Da sind so ein paar interessante Figuren dabei, wo ich mir dachte, okay, diese, weißt du, wenn du so wie bei, weiß ich nicht, bei einem Game of Thrones oder so, dieses geht wieder zurück zu den anderen. Das ist gerade spannender da. Die sehe ich lieber irgendwie. Das hatte ich hier immer mal wieder leider auch. Es gibt ein paar Handvoll nette Twists, die man mehr oder weniger vielleicht kommen sehen kann, wenn man möchte. Wenn nicht, dann nicht. Was ein bisschen schade ist, ist, dass es wird nicht so ganz fertig erzählt, diese erste Staffel.
Ah, also
sie krankt wirklich von diesem zweite Staffel.
Mhm.
Unterm Strich besser als befürchtet. Nicht so gut, wie erhofft.
Mm.
Fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Und das bestätigt für mich so ein Stück weit zumindest das IMDb-Rating. Da positionierte sich jetzt mittlerweile, hat sich eingepegelt bei einer aus meiner Sicht boxsoliden 7,0.
Mm-hmm. Ja.
Aus Gründen ist Rotten ein bisschen höher, entspannter.
Okay, entspannter ist das Wort.
Mhm. Ja, die Kritiker liegen bei 90.
Das ist
und die
nicht
Zuschauer
wenig.
Bei 78.
Das ist auch nicht
also
so weit weg.
Wie sagt man, gutwillig?
Mutwillig, gutwillig?
Wie auch immer. Ich lande bei 3,5.
Wohlwollend.
Wohlwollend das war das was? Wort. Danke, das habe ich gesucht, ja. Gutwillig, das ist ja auch geil, ne?
Gutwillig.
Willkommen bei Insert, gutwillig.
Ja, genau.
Nee, 3,5 sind es. Das heißt, für also gehört zu dem Besten der letzten Jahre, was so in dieser
Kaiju-Verse
hervorgebracht hat. Aber es ist weiterhin Luft nach oben und ich freue mich auch trotzdem irgendwie auf eine zweite Staffel.
Also ich stand kurz davor, ich glaube, ich gucke es mir noch an, Alex. Ich muss es mal einplanen. Es gibt ja so viel nach wie vor. Es wird ja nicht weniger, Alex. Großes Problem.
Das ist richtig. Und jetzt nochmal du.
Ah, okay, schon den Ball rübergeworfen. Apropos Streamingdienste, ich habe noch was mitgebracht, das kommt von Prime oder auch nicht. Da haben wir auch nicht über den Trailer gesprochen. Den hat der Alex, glaube ich, auch ganz schnell weggekehrt. Und zwar geht's um Roleplay.
Ach, das ist ja genau die gleiche Baustelle wie du erst für mich gebracht hast.
Ja, deswegen so ein bisschen Double Trouble heute. Inwieweit sie sich wirklich ähneln, werden wir gleich feststellen. Ist ein Film von Amazon Prime, also A-Original Amazon Prime Production. Ist in Deutschland aber ins Kino gekommen am 4.1. und nicht auf die Prime-Plattform.
Na, ein Glück.
Ein Glück, genau. Ist ein Film mit der Kaylee Cuoco und David Oyelowo, boah, jetzt muss ich aber wirklich zweimal ausholen. Bill Nighy unter anderem noch dabei, für alle weiteren Supporting Roles gerne mal bei IMDb vorbeischauen. Ist ein Film von Thomas Vincent, auch der überwiegend aus der TV-Sparte kommend, hat ein paar Episoden für Reacher gemacht und andere Action-Serien. Da hatte ich schon gute Vibes und ich fasse mal kurz zusammen, um was geht. Alex, spitz die Ohren, damit du es jetzt nicht mit dem ersten Film verwechselst. Emma Brackett ist eine liebevolle Familienmutter und lebt ein friedliches Vorstadtleben. Eines Tages wird Emma jedoch von den Schatten ihrer Vergangenheit eingeholt. Als Auftragskillerin hat sie sich einige Feinde gemacht und vor allem ihre früheste Verbündete will ihr jetzt das Leben schwer machen. Hals über Kopf begibt sich Emma auf ihre womöglich letzte Mission, die allerdings nicht nur sie, sondern auch ihre Familie in Gefahr bringt.
Und Emma wird gespielt von Mark Wahlberg, habe ich richtig verstanden?
Fast, Alex.
Okay.
Nee, Bill Nye. Nee. Emma wird gespielt von Kelly Cuoco. Und ich gehe direkt all in, also hast du schon gemerkt, eine Synopsis. Es ist tatsächlich, wenn man will, nah dran an dem ersten. Bild und Ton, Chapeau erstmal, denn laut Aussagen der Filmproduktion ist alles komplett in Deutschland, in Berlin beziehungsweise im Studio Babelsberg entstanden. Vor allem in der ersten Filmhälfte hätte ich es nicht unbedingt gedacht. Ja, es sieht viel nach Studio aus, aber da sieht man so ein paar amerikanische Kleinstadthäuser, vielleicht, keine Ahnung, Second Unit. Ich bin drauf reingefallen, also haben sie gut kaschiert. Später, zweite Hälfte des Films, spielt auf jeden Fall dann in Deutschland und Berlin, natürlich wegen Filmförderung. Da muss man auch mal sehen, dass da irgendwie, keine Ahnung, Kreuzberg oder was auch immer mit ins Bild gerutscht kommt. Witzigerweise sieht man dann aber wesentlich deutlicher, speziell in einer Szene auch, dass es dann tatsächlich auch im Studio gedreht ist. Da gibt es dann so einen Waldbunker und dann dachte ich so, ha, das sieht nach Set aus. Das sieht gefällt mir nicht so gut. Aber ja, gut. Handwerklich ist es sonst nett gemacht, aber man merkt, dass der Scope irgendwie ein bisschen kleiner ist, vor allem als The Family Plan im Vergleich. Überwiegend wird Indoor gedreht, es ist alles sehr close, außer wenn man mal so ein paar Shots in Berlin hat. Ähnlich wie auch The Family Plan läuft der Film, also Roleplay, relativ zielstrebig los. So, das erste Drittel groovt auch ganz gut, weil sie so eine Agentin ist, hat so ein bisschen Spionage-Flair, lockere 60s-Music. Da dachte ich, ja, das könnte vielleicht eine ganz humorvolle Nummer werden. Das erste Verständnisproblem gab es dann bei mir aber schon, wo erklärt wird, warum sie das noch macht, obwohl sie ja eigentlich schon inkognito ein Familienleben lebt und wer, wie und warum da den Druck ausübt, also dass sie das noch macht. Dann kommt noch Bill Nye irgendwann dazu, leider viel zu kurz, weil witziger Part einfach, den er übernimmt und dadurch kommt der eigentliche Konflikt ins Spiel, dass alles auffliegt und sie sich jetzt mal einen Kopf drum machen muss und das alles wieder in die Bahn leiten muss. Und ein alter Feind nimmt dann die Spur auch noch auf, ähnlich wie bei The Family Plan. Motivation und Erklärung, welches Staatsorgan das dann eigentlich ist, wo der Feind jetzt gerade operiert oder wo das rausgeboren ist, auch mit ihrer Agentenausbildung. Neblig, nicht clever, wird in einem Halbsatz angerissen, hat man überhaupt keinen Bezug dazu, warum man da jetzt eigentlich mitfiebern sollte. Und genau, dieser Konflikt und auch die Vertrauensfrage, die damit ins Spiel kommt, speziell dann, wo dann auch für den Ehemann auffällt, dass die Ehefrau eigentlich eine Agentin ist, die Leute umbringt, das wird sehr dramatisch plötzlich hinterfragt und auch die Action nimmt teilweise sehr ernste Töne an.
Also geht weg von diesem lockeren 60s-Style.
Geht weg von diesem leckeren, auch lecker teilweise, ja, mit der Kaylee, aber auch von diesem lockeren, wie man es bei Mark Wahlberg hat. Da wird noch ein witziger Spruch gerissen, da werden nochmal die Muckis gezückt oder irgendwie eine witzige Einstellung gebracht. Hier ist es plötzlich so, oh Gott, bist du überhaupt meine Frau? Und die Action, da wird dann schon mal wirklich irgendwie einem hart ins Gesicht gehauen, anstatt dann lieber weggeschnitten. Und auch der dritte Akt, also ganz kurz noch, also der Ton macht ja echt, schlägt Haken, fand ich ein bisschen komisch. Und der dritte Akt zieht sich unglaublich in die Länge. Es gibt eine Szene, da wird 10 Minuten, wird fast nur geredet. Da habe ich echt schon auf die Uhr geguckt, dachte so, also verstehe ich nicht, was hier gerade passiert. Also
Pacing-Problem quasi.
Richtig hartes Pacing-Problem, speziell in einer Szene. Und dann gibt es noch den großen Showdown, der nicht in Las Vegas ist, sondern in einem jungen Wald in Brandenburg mit so Baumstämmen, weißt du, so junger Wald, die so 10 Zentimeter sind.
Da gibt es wieder Wölfe.
Ja, maybe auch das. Aber in so einem jungen Wald kaufe ich es den Leuten einfach nicht ab, dass sie sich hinter Bäumen verstecken und nicht mehr sehen, wo der Gegner plötzlich ist. Wenn ein Wald nur aus jungen Bäumen, die nicht dicker als 10 Zentimeter sind, besteht.
Ich verstehe.
Das funktioniert nicht.
Hast du die Kelly gerade fett genannt?
Das hast du gesagt. Würde ich niemals tun. Und da sieht man schon, wie die Kameraleute versucht haben, schraubt das Teleobjektiv drauf, bewegt euch, dass man möglichst viele Bäume gleichzeitig sieht. Aber trotzdem funktioniert das einfach nicht. Und ich frage mich, wer das abgenommen hat. Auch das Ende, boah, da war ich auch nicht wirklich überzeugt. Nur so halbherzig letzten Endes schließt man den Film dann noch ab. Fand ich alles sehr schwierig.
Dann erzähl mir doch mal, ob das Ding bei den ganzen Scores besser wegkommt als erste.
Das ist interessant. Ich schmeiß kurz noch mein Fazit dazwischen. Also, wobei ich jetzt das meiste wirklich schon gesagt habe, jetzt nochmal wirklich komprimiert. Also, locker und lässig startet auch Roleplay als Spionagekomödie. Ich dachte, mit einigem Potenzial, doch Regisseur halt Thomas Vincent, der verliert schnell die Balance hinsichtlich Ton und Erzähltempo. Und das reißt den Film wirklich bis zum Schluss irgendwie so auseinander. Und letztlich sitzen dann alle Genres, die abgedeckt werden sollten, zwischen den Stühlen. Und das, so habe ich mich dann auch gefühlt. Und dadurch bin ich einfach unzufrieden zurückgelassen worden. IMDb 5,5, Alex.
Auch.
Exakt das gleiche wie The Family Plan. Und Rotten Tomatoes statt 25 bei Family Plan 29. 4 Prozentpunkte besser bei den Kritikern, aber bei den Zuschauern 44% nur. Also selbst da auch rotten.
Wow.
Also okay. Der ist schon echt ein Stück weit gegen die Wand gefahren, muss man sagen. Und ich konnte es, wie gesagt, auch nicht nachvollziehen, was da auch zum Schluss in der zweiten Hälfte so passiert. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, jetzt zu sagen, ich gebe ihm 2 von 5. Oder es gibt wirklich Leute, die zerreißen ihn komplett in der Luft. Ich sage einfach vom Handwerk. Und es gab wirklich gute Sachen, da konnte er ein bisschen glänzen. Und dachte ich so, jetzt kriegt er vielleicht noch die Kurve. Ich gebe ihm noch, das muss ich aber wirklich sagen, wohlwollend, gutwillig, 2,5 von 5 Sternen.
Okay.
Ist es eine Empfehlung für dich, Alex?
Auch nicht weiter nach oben geschossen.
Ein eher...
Das würde dich überraschen.
Klares Nein.
Das ist korrekt.
Außer du bist absolute Kaley Cuoco Hardcore-Fanbase.
Nein.
Gut. Bill Nye zuliebe vielleicht?
Und wir kommen zu den Releases.
Ah, okay, Alex. Wisch einmal durch.
Du hattest noch mal ein paar zum Nachtrag mitgebracht. Wir bewegen uns ja jetzt mittlerweile schon im Februar, ne, wenn es um die Releases geht.
Ja, das stimmt. Wir sind jetzt aus der Hibernation hervorgetreten und haben den Winterschlaf hinter uns gelassen und sind jetzt auf Futter nach 9. Aber ich gucke nochmal ganz kurz zurück in die Vergangenheit. Ab dem 4.1., was so rauskam, weil es auch ein bisschen interessant für die Oscar-Nominierung, über die wir vielleicht gleich noch sprechen werden. Am 4.1., da kam der letzte, neueste Studio Ghibli, oder wie ich letztens feststellen musste, Ghibli. Du bist da besser im Bilde. Ist es Studio Ghibli oder Ghibli? Du als alter Japaner-Experte. Japan-Experte.
Wie egal, wie das die Amis aussprechen.
Okay, wir wissen es nicht. Muss ich weiter erklären. Sorry, Jule, falls du gerade zuhörst, habe ich nicht geklärt bekommen. Der Junge und der Reiher. Neuester Miyazaki-Film und auch in die Oscars gerutscht als bester animierter Film. Roleplay kam am 4.1., habe ich gerade genannt. Priscilla, quasi so eine Art Biopic über Priscilla Presley, also die Frau, Ex-Frau von Elvis. Next Goal Wins, der letzte Taika Waititi-Film, irgendwie komplett unterm Radar geflogen. Ist auch nicht so gut weggekommen, habe ich gehört, Alex.
Ja, habe ich auch gehört.
Bin ich mal gespannt. Wir als große Waititi-Fans.
Ist auf jeden Fall auf der Liste, ja.
Ja, definitiv. Aber 4.1. habe ich leider nicht geschafft. 5.1. da kam noch Foe, beziehungsweise auf Deutsch Enemy, auf Prime raus, mit der Saoirse Ronan und Paul Mescal. 11.1. The Royal Hotel, unter anderem mit der Julia Garner, so ein Thriller, Survival-Thriller, so ein bisschen.
Eine australische Nummer.
Sah auch sehr interessant aus. Hatten wir, glaube ich, knapp nicht über den Trailer
gesprochen. Ja, ist richtig.
18.1. kam Poor Things, der neue Film von Yorgos Lanthimos. Da sind wir ja schon gespannt drauf. Und der hat ja bei den Oscars... Der hat ja bei den Oscars gut abgeräumt, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Genauso wie The Holdovers, der am 25.01. auch noch in die Kinos kam, mit Paul Giamatti, so ein richtiger Hardcore-Retro-70s
70er-Jahr-Film. Ja.
1.2. noch relativ frisch, da kam Argyle in die Kinos und ab 2.2. ist er ja direkt, oder sollte er zumindest auf Apple TV Plus erschienen sein, ich habe gar nicht geguckt. Und noch unter anderem in die Kinos Jules, übersetzt, nee, warte mal, ich muss gerade überlegen, ich glaube im Englischen hieß er Jules und im Deutschen A Great Place to Call Home. Oder andersrum.
Okay.
Whatever. Film mit Ben Kingsley sah sehr charmant aus, der da plötzlich einen Alien zu Hause hat und um dieses kümmern muss. Und auch ab dem 2.2. kam Mr. und Mrs. Smith, die Serie, auf die Prime-Plattform. 8.2. wir gucken nächste Woche mal kurz in die Kinos. Da kommt die Farbe Lila, also quasi Musical-Remake neu aufgelegt. Madame Web mit Dakota Johnson, Marvel, für dich?
Maybe.
Ja. Sydney Sweeney spielt auch noch dabei. Die ist gleichzeitig am gleichen Tag auch noch mal im Kino zu sehen. Und zwar in Reality, so eine Art, Thriller? Krimi-Thriller? Paul Mescal, eben schon erwähnt, auch mit dem neuen Film in den Kinos. All of Us Strangers an der Seite von Andrew Scott. Auch der tauchte bei den Oscars auf. Night Swim, auch noch im Kino, was zum Gruseln. Und ab dem 14.2. fand ich ganz interessant, kommt Beasts Like Us, eine deutsche Horror-Superhelden-Klamotte in Serienform.
Aha.
Also finde ich gut, dass man sich sowas aus Deutschland traut. Wie gut es zündet, weiß ich nicht. Aber sah gut gemacht aus.
Ich bin gespannt.
Und damit bin ich hier durchgepeitscht, Alex. Ich brauche jetzt einen Schluck Wasser.
Sehr gut, sehr gut. Dann mache ich mal die Überleitung und sage, wir gehen mal zu den News und wir bleiben in Deutschland.
Hm.
Und du findest gut, dass sie sich was trauen, die Deutschen. Wir haben nämlich die offizielle Information, dass es eine Fortsetzung zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten, Eiten geben wird.
Eiten.
Danke, danke.
Massives Echo.
Wir bekommen eine Fortsetzung zum Schuh des Manitou. Wir, wow, wir kennen sogar den Titel und haben ein Logo. Kanu des Manitou. Bulli, der Regie führt. Die gleichen Kreativen sind unterm Strich wieder mit dabei. Also Drehbuch geschrieben von Bulli selber mit
Christian Trametz.
Mit Tramich und Kevanien, Trametz und Kevanien, die, mhm, die mitgeschrieben haben. Das heißt, die Figuren kommen alle wieder zurück und ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist.
Haben wir das bei geöffnetem Mikrofon in der Sendung gesagt? Das ist gar, nee, nicht so lange her. Da meinten wir, ah, Schuh des Manitou hier feiert irgendwie Jubiläum, ne? Fast 25, ja, Jahre. Ja. Kannst du heutzutage nicht mehr so drehen, sowas? Nee.
Aus und meiner jetzt, Sicht kannst du es nicht. Und ja, der steht bei mir der tatsächlich auf dem Podest.
Kommt die Fortsetzung.
Ich habe oft und viel gesehen in den Teenie-Jahren. Einige Sachen sind hier bei uns in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen tatsächlich.
Okay.
Also unglaublich lustiger Film für die Zeit gewesen.
Mhm.
Vielleicht ist es irgendwie so ein Stück weit immer noch. Die Ding ist, dass du es heute einfach nicht mehr so machen kannst. Und ich bin echt gespannt, ob sie da genug Fingerspitzengefühl haben. Ich glaube aber, dass halt eben der Originalcharme da auf diesem Weg mit Fingerspitzengefühl abhanden käme, weil der eckt nämlich nun mal halt auch schon ganz schön an. Auch für damalige Verhältnisse waren da ein paar Sachen dabei, wo du sagst, boah, okay, das war schon ein bisschen derb. Das geht halt heute nicht mehr. Deswegen bin ich da sehr skeptisch, was das sein soll dann, wie der Humor zündet oder auch nicht.
Also ich bin auch gespannt, wenn man überlegt, der Schuh des Manitou 2001, der erfolgreichste deutsche Film.
Ja.
Ich habe aber auch schon gelesen in einem Interview, Bulli hat selbst gesagt, er ist sich der Sache bewusst und er hat auch gesagt, es müssen Sachen geändert werden und es werden auch Sachen geändert. Aber wie du schon gesagt hast, inwieweit man denn den Vibe da
was bleibt übrig, ne? Wie wird's geändert? Also geht die Magie abhanden?
Genau. Und für mich ist halt auch interessant, ist das auch unabhängig davon noch überhaupt wiederholbar, dieser Erfolg? Also wenn du auch guckst, danach kam ja noch Traumschiff Surprise.
Traumschiff Surprise. Das,
ja. Schwierig.
Auch steil gegangen, aber.
Der war auch, glaube ich, 10 Millionen hatte der noch in, ja, Zuschauer in die Kinos gelockt. Danach also nie wieder an diesen Erfolg anschließen können. Ich glaube, seine Filme lagen immer so bei 2 Millionen dann noch Zuschauern in Deutschland.
Ja.
Da bin ich echt mal gespannt, was, also wie sie das umsetzen und dann nochmal wieder zusammenrödeln und neu aufwärmen, wie auch immer.
Skeptisch, aber dauert ja noch eine Weile. Wir sprechen spätestens nach dem ersten Trailer wieder drüber, bin ich mir ganz sicher.
Genau, dieses Jahr soll gedreht werden. 2025 soll er dann in die Kinos kommen.
Mhm.
Was auch in die Kinos kommen soll, und da bin ich jetzt genauso hin und her gerissen, ist ein weiterer Teil von Jurassic World.
Natürlich.
Teil 4 als Jurassic World und insgesamt Teil 7 von der Jurassic Park,
ja,
/ World Saga.
Also jeder, der davon überrascht ist, hat scheinbar das Boxoffice nicht beobachtet, weil solange, das ist wie mit den Kaiju-Filmen, die auch immer schlechter geworden sind, solange wie die Dinger halt weit jenseits der 500 Millionen einspielen, werden die natürlich weiter Filme machen.
Unfassbar. Ich habe mich ja letztes Jahr noch getraut und habe eine Review zu Jurassic World Teil 3 abgesondert. Und also für mich war der Film, ja, würde schon sagen, eine absolute Frechheit. Und das wäre jetzt wirklich so ein Projekt, wo ich mir wünschen würde, dass es ausstirbt. Tut's aber leider nicht. Ähnlich wie die tierischen Protagonisten im Film kommt es immer irgendwie zurück, die Seuche. Was man jetzt sagt, Jurassic World Teil 4, also insgesamt 7, da wird das Drehbuch von David Koepp geschrieben. Wow, das macht alles besser. Maybe. Der war nämlich am Drehbuch von Jurassic Park 1 und zum Beispiel auch bei Mission Impossible 1 war er involviert. Das ist aber schon lange her. Und er hat zum Beispiel auch die letzten beiden Indiana Jones Filme mitgeschrieben. Also ich würde da jetzt nicht so viel drauf geben, aber.
Also ich hab's gerade nochmal, ich wollte nur nochmal auf Nummer sicher gehen. Jurassic World Dominion ist ein Milliardenfilm.
Ja, das hätte ich dir jetzt wahrscheinlich auch nicht abgeschrieben, aber.
Aber nee, das ist, die Leute kommen, also die Produzenten und alle Involvierten kommen halt vor Lachen nicht in den Schlaf halt, ne? Egal, ob das jetzt eine gute Nummer war oder nicht, aber offensichtlich sind die Leute ins Kino gegangen.
Ja, es geht um
die den. Die werden erst aufhören, wenn der erste Film floppt.
Es geht um den schnöden Mammon, ja. Vielleicht kann man sich auch noch die Kosten bei den Schauspielern sparen, lasst einfach ein paar Dinos hin und her rennen, irgendwo bricht ein Vulkan aus, irgendwas explodiert, irgendwas, irgendjemand wird so gefressen, aber, irgendwas, aber I don't know.
Zum Prädikat gut.
Hm, ja,
guter
bitte,
Film.
Bitte führe uns weiter, ja.
Die Oscar-Nominierungen haben stattgefunden im Januar in Abwesenheit von Insert.
Frechheit.
Irgendwelche Überraschungen für dich dabei?
In der Tat, ich fand's ein bisschen überraschend, weil wir hatten drüber gesprochen, wir hatten ihn erwähnt, aber Annette Bening ist nominiert als beste Schauspielerin in dem Film Night. Netflix-Produktion, ja. Kam auch kurz ins Kino.
Ja.
Hatte ich auch überlegt, den zu gucken, wusste ich dann nicht. Dadurch, dass sie jetzt nominiert ist, würde ich sagen, den schiebe ich jetzt doch nochmal, also nicht so super weit oben auf meiner Liste, aber den würde ich jetzt schon nochmal einplanen für demnächst.
Okay, und hattest du auch einen innerlichen Aufschrei, dass Ryan Gosling für Barbie nominiert ist, aber weder Greta Gerwig noch Margot Robbie?
Ich weiß, du bist ja
noch ein bisschen strenger mit Barbie gewesen als ich. Ich fand den ja tatsächlich einigermaßen gut, aber ich will auch niemand zu nahe treten, jedem das seine, und ich verstehe, was er für so in der sozialpolitischen Gefüge für eine Rolle eingenommen hat, 2023 so, ja. Aber lass mal die Kirche im Dorf halt, Kinder. Also, ist jetzt nicht, die stellen so ein bisschen diesen Film aufs Podest.
Als Job bist du, teilst du gerade den Aufschrei oder sagst du,
nein, ich teile den
okay,
absolut
so
nicht.
Ah, ja, okay.
Macht euch mal locker halt so. Ne?
Okay,
ist nur ein Film.
Dann weiß ich,
und der war nicht mal so gut, dass ich sage, ja, er hat doch ein paar Nominierungen bekommen. Und ja, dass jetzt dann wieder da der weibliche Teil gefühlt gesnappt wird, okay, da kann man auf jeden Fall darüber sprechen, weil ich zum Beispiel sagen würde, ja, Ryan Gosling hat die Nominierung auch nicht verdient. Mhm. Das war ja einer meiner Kritikpunkte, falls du dich erinnerst.
Ja.
Die Performance von Gosling sogar.
Ja.
Von daher würde ich sagen, keine Nominierung da.
Ja, was halt vor allem auffällt, Oppenheimer bestimmt da auch irgendwie die
13 Stück.
Die Charts und das gerade eben schon angerissen, Poor Things, auch glaube ich insgesamt mit 11 Oscar-Nominierungen.
Ja.
Also auch da diesen Film, also sowieso, weil ich ihn gerne sehen würde, muss ich dringendst nachholen.
Mhm.
Zweite Überraschung noch, fand ich, El Conte, auch Netflix-Produktion, ist für die beste Kamera nominiert, haben wir auch drüber gesprochen, auch noch nicht geschafft, muss ich jetzt auch noch nachholen, und da bin ich gespannt, The Creator liegt mir sehr am Herzen vom letzten Jahr, Nominierung zumindest für Sound
Special
und die besten Visual Effects.
Aber
VFX, da wäre ich froh, wenn er den kriegen würde.
Dir
fallen nicht die Augen aus, aber ist es, wie ich gesagt habe, ich will nicht schon wieder lobhudeln, ist es...
einen blinden Fleck tatsächlich leider, was so die 2023 betrifft, und das ist der tatsächlich Godzilla Minus One, der ja extrem gut wegkommt überall.
Der ist auch irgendwo,
also
taucht auf, nominiert als bester Animator.
Der ist das erste Mal, ist ein quasi... Godzilla-Film für einen Oscar nominiert, und zwar für beste Special Effects, und da bin ich hin und her gerissen mit The Creator. Ich bin bei dir auf jeden Fall, aber ich habe natürlich Godzilla auch nicht gesehen, aber so ein bisschen.
Ich wollte dich gerade fragen, hast du ihn schon gesehen?
Einfach nur mal um so ein für da würde ich sagen, um die Message zu senden. Deswegen bin ich aber auch gespannt, ein bisschen hin und her gerissen bei den Animationsfilmen. The Boy and the Heron, na klar, so als Ghibli-Film, oder auf jeden Fall als
Ghibli-Ghibli ist auch geil.
Als Miyazaki-Film natürlich, ja.
Ghibli-Ghibli.
Aber ich fand ja auch Spider-Verse richtig dolle gut. Und über möglicherweise andere Kandidaten da in der Rubrik sprechen wir vielleicht auch nochmal in einer Top-10-Episode.
Randnotiz, wenn ich nicht gerade daneben liege, keine Nominierung für Disney und oder Pixar.
Das ist korrekt.
Strengt euch mal besser an.
Ich wollte gerade sagen, aber die Qualität an Animationsfilmen, gerade die anderen Nominierten, war recht hoch. 23.
Und wenn wir jetzt generell schon bei deutschen Beiträgen waren, auch noch eine Randnotiz. Sandra Hüller quasi taucht zweimal hier in den Oscar-Nominierungen mit auf. Einmal für Anatomy of a Fall. Leider auch noch nicht gesehen. Was war das?
Französisch-deutsche Produktion, ne?
Richtig, genau. Was machen wir nochmal für einen Podcast? Es geht um Filme, glaube ich. Sie spielt aber auch mit, und der ist auch nominiert, The Zone of Interest. Der kommt aber erst am 24. Februar in die deutschen Kinos. Das ist auch sehr interessant. Sehr weird, sehr abgefahren und sehr düster und komisch aus, aber wirklich sehr, sehr gut.
War nicht auch das kleine Lehrerzimmer nominiert? Für bester fremdsprachiger Film?
Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich müsste nochmal in die Liste gucken. Hast du es gerade offen?
Also, heißt
The Teacher's Lounge.
Englischen The Teacher's Lounge, genau.
Dann taucht er da auch noch auf. Guck an, da spielt aber Sandra Hüller nicht mit, glaube ich zumindest.
Nee, das nicht.
Gut, okay. Gefährliches Halbwissen, was sie hier rumschießen. Pow, 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 pow. Bisschen Welpenschutz noch für die erste Episode.
Ja, wir sprechen über die Oscars vermutlich spätestens wieder, wenn sie denn dann vergeben wurden. Und von daher, lass uns doch einfach mal zu den Trailern übergehen und darüber sprechen, was wir alles in nächster Zeit nicht schaffen zu gucken.
Was wir weiterhin nicht schaffen werden zu gucken, genau. Und da ist wieder
das
was
war
von Netflix.
Viel in den letzten Wochen, ne?
Wir hatten so viel, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt wirklich hart aussieben. Und das ist quasi wirklich the best of the rest.
Ja. Also sollte es in den nächsten Wochen mau sein, schieben wir vielleicht nochmal einen nach. Einfach weil ich durchaus Interesse hätte, mit dir einfach kurz mal darüber zu sprechen. Aber wir haben ausgesiebt und das ist jetzt das, genau, best of the rest.
Fang du doch gerne an, du hast was von Netflix hier mitgebracht.
Ich habe was von Netflix mitgebracht und Ronny war überrascht, dass ich es drin gelassen habe oder reingepackt habe. Und zwar... Und
dass du es einem anderen Film vorgezogen hast, den wir da durchgekillt haben.
Ja, weil ich drüber sprechen wollte unbedingt. Ja. Und zwar über den Trailer für Beverly Hills Cop 4, technisch gesehen. Axel F. Eddie Murphy ist wieder da, hat sich entschieden, nicht mehr zu altern die letzten 40 Jahre. Joseph Gordon-Levitt sehen wir mal wieder hier als vermutlich Sidekick, so wie der Trailer das suggeriert.
Ähnlich, ja. Macht es immer Kevin, über Haare und Bart, dass er ein bisschen älter aussieht.
Genau, Kevin Bacon als Bösewicht wahrscheinlich.
Oh wow, Surprise.
Und was halt richtig cool ist, es ist trotzdem auch noch das ganze weitere Originalcast am Start. Also es kommen im Prinzip alle zurück. Und bei manchen musste ich tatsächlich den Trailer nochmal abspielen, nochmal genau und gucken, um zu sehen, sind es wirklich, weil die sind tatsächlich, ich lass mich so formulieren, nicht ganz so gut gealtert wie Eddie Murphy.
Das stimmt, wobei Eddie Murphy damals ja, glaube ich, schon einen Schwung jünger war.
Das ist natürlich völlig richtig, aber...
Aber das Gefälle ist natürlich schon... Auf jeden Fall.
Es ist diesmal eine Netflix-Produktion, das ist ja schon mal interessant. Die haben sich da offensichtlich die Rechte dann geholt und die Nummer erscheint aktuell kein konkretes Release-Datum im Sommer 24. Und ich war unfassbar skeptisch, wir hatten, glaube ich, vielleicht gerade darüber gesprochen, meine ich, mich zu erinnern, dass
sie. Wir hatten es mehrmals angelassen. Ist ja auch seit ewig Jahren schon immer wieder Rede gewesen, dass das Ding kommt.
Ja. Und ich fand den Trailer richtig tolle gut.
Ha.
Ich fand, der hat Spaß gemacht, der hat die Action groß gemacht. Das Problem, was ich hatte so ein bisschen mit dem Trailer, ist, dass er vielleicht borderline in das Problem läuft, in das Stirb langsam irgendwann gelaufen ist, mit dem größer, höher, weiter. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ansonsten war das für mich gut produziert, die Action war da, Eddie Murphy war da. Ich mag Joseph Gordon-Levitt gern sehen, ich mag Kevin Bacon gern sehen. Ich find's geil, dass das Originalcast da ist und wenn die einfach alle nur noch mal für so ein Soft-Reboot zusammenkommen, einfach um noch ein bisschen Spaß zu haben, dann bin ich da all in und freue mich einfach drauf. Und es ist ein richtig, glaube ich, könnte ein richtig schöner Sommer 24-Film sein.
Ja, gehe ich mit. Ich fand es auch super entspannt. Ich sage jetzt mal im Vergleich zu The Gray Man, dass du da einen Filmtrailer hast, wo du sagst, das ist ein echter LKW, der durch eine Wand fährt, das ist ein echter Hubschrauber, der durch die Straßen von der Häuserschlucht fliegt, etc. Also, das ist alles schon handgemacht und wirklich so im
90-Style, ne?
Ja, im Geiste der Original-Trilogie oder der ersten drei Filme war das so umgesetzt. Wirklich sehr klassisch, so ein bisschen 90s, 80s-Vibes. Fand ich sehr charmant auf jeden Fall.
Ja, Dico. Dito.
Dico. Dico. Okay. Wir können ja gerne ein bisschen japanisch bleiben. Ghibli, Ghibli.
Nein, das war ein Dito und der Chor.
Dico, sehr gut. Um nicht mehr in die Zeitprobleme zu kommen, wir kürzen jetzt diverse Sachen ab und versuchen wirklich alle noch abzuhängen, die bis jetzt dran geblieben sind.
Spaceman!
Genau, vielleicht hängen wir noch ein paar mehr ab, wenn wir sagen, ein neuer Film mit Adam Sandler und alle so Augen verdrehend. Aber Adam Sandler schafft es ja alle paar Jahre irgendwie einen Film aus der Hüfte zu zaubern oder aus den Taschen, wo er plötzlich eine sehr dramatische Rolle spielt. Also wirklich Schauspieler, möchte ich meinen, Alex.
Ja.
Stille Zustimmung, sehr gut.
Stille Zustimmung.
Er spielt jetzt hier einen, wie sagt man, Astronauten, der irgendwie in einer super langen Mission alleine im Weltall in einer Raumstation herumfliegt. Und dann im Trailer wird erzählt, dass wir, glaube ich, nicht, also wir es wird so ein bisschen in Frage gestellt, dreht er langsam am Rad?
Genau.
Oder gerät er irgendwo rein, wo irgendwas zusammentrifft, was vielleicht nicht auseinandertrifft? Denn er trifft auf eine menschengroße Spinne, die ihm plötzlich sprechend suggeriert, hey, ich helfe dir bei deinen mentalen Problemen.
Genau.
Lass uns doch mal zusammen deinen Kopf gucken.
Genau, aber sieht ein bisschen so nach Alien aus. Ist gesprochen von Paul Dano.
Mhm. The Riddler.
Erstmal für mich, ich bin skeptisch gewesen, als Adam Sandler da anfing rumzufliegen.
Ja.
In der Schwerelosigkeit erstmal. Aber zum einen, der Trailer verkauft sich richtig, richtig, richtig teuer. Mhm. Gerade zum Finale hin, so wie der musikalische Einsatz mit den Bildern, die sie zeigen, richtig doll stark. Und dann nur auf Nummer sicher zu gehen, dass sie Alex wirklich abholen. Erwähnen Sie nochmal, dass das quasi das Spielfilm-Regiedebüt von Johann Renck ist, glaube ich, der die Tschernobyl-Serie für HBO gemacht hat, was unstrittig eine der besten Serien aller Zeiten ist.
Mhm.
Bleibe ich bei. Und das, jetzt sage ich, okay, now you got my attention.
Ja, also die Trailer-Tafel gut ausgewählt, weil es sind, glaube ich, nicht so viele, die kommen. Aber Johann Renck, Director of Tschernobyl, ist, glaube ich, nicht sein Spielfilmdebüt. Er hat, glaube ich, noch ein, zwei Projekte gemacht, wenn ich nicht ganz irre. Aber ja, das hat mich auch abgeholt. Netflix-Trailer, ja, auch hier wieder.
Weil dann weißt du, dass es vielleicht tatsächlich ein bisschen einen düstereren Turn auch noch nimmt, ein bisschen ernstereren Unterton, und das suggeriert, finde ich, mir auch die zweite Hälfte des Trailers relativ stark.
Ja.
Dass sie da wirklich mit dieser Psyche und dem Alleinsein spielen. Carey Mulligan wird noch gezeigt als die zurückgelassene Ehefrau auf der Erde. Also gut besetzt, guter Trailer. Bin sehr gespannt, ob der Film mithalten kann. Würde mich freuen. Potenzial ist da, glaube ich.
Potenzial ist auf jeden Fall da.
Next.
Was kommt noch? Den habe ich hier wieder reingeschmuggelt. Mhm. Der war schon ein bisschen länger draußen.
Ja.
Und zwar geht's um Love Lies Bleeding. Ein neuer Film mit Kristen Stewart in der Hauptrolle. An ihrer Seite Katie O'Brien, die hat man zum Beispiel zuletzt in The Mandalorian gesehen, da hat sie eine kleine Rolle gespielt. Jenna Malone spielt noch mit Dave Franco und Ed Harris, der eine super creepy Rolle hier spielt.
Der
Papa. Der Papa, genau. Um es kurz vorwegzunehmen, man weiß nicht, wann der in Deutschland rauskommt. Der läuft jetzt erstmal auf dem Sundance und 8. März läuft er in den USA dann an. Wir müssen noch ein bisschen warten, ihr kriegt es auf jeden Fall durch uns gesagt. Um was geht's? Auch hier fand ich den Trailer sehr gut gemacht. Absolut krasse 80s-Vibes, weil es auch in den 80s spielt. Man spielt hier sehr schön mit einem 80s-Soundtrack. Und es geht um Kristen Stewart, wo der Vater, glaube ich, so eine Art, wie nennt man das? Ammunition? Was ist denn das? Ein Waffenladen und so einen Schießstand irgendwie betreibt. Und dann irgendwie lernt sie eine Art Bodybuilderin kennen. Und ich glaube, ihr Vater rührt noch so ein bisschen irgendwie linke Machenschaften. Also ich glaube, da wird auch mal außerhalb des Schießstands geschossen und da fließt Blut und vielleicht ein bisschen Geld eingetrieben oder irgendwas.
Das sah auch ein bisschen illegal aus, alles irgendwie
so. Das sah alles ein bisschen mehr als illegal aus und irgendwann, glaube ich, ist einfach so, dass Shit hit the Fan. Und dann geht's drunter und drüber. Ich habe auch gelesen, da spielt ein bisschen, also es ist nicht nur Thriller und Action, sondern auch so ein bisschen Body-Horror, habe ich gelesen. Und das wird in ein, zwei Einstellungen auch im Trailer angerissen, dass da so Hulk-mäßig irgendwas passiert. Vielleicht sind es auch nur so ein paar Effektshots, die damit eingebaut wurden. I don't know. Aber es sah düster aus, sah sehr stylisch aus. Hat mich ein bisschen erinnert an Winding Refn vom Stil, auch ein Stück weit.
Mhm.
Aber das ist ja kein Qualitätsmerkmal. Aber Kristen Stewart, also mit der ganzen Twilight-Saga, für mich kannst du natürlich vergessen, aber spätestens seit American Ultra hat sie sich ein bisschen in mein Herz gespielt. Und es gibt schon die ersten Kritiken bei IMDb, ist einer, sie war ja sehr umtriebig, Kristen Stewart, sie hat über 50 Filme gemacht in den letzten Jahren und das ist, von 50 Filmen haben es nur 5 geschafft, einen Score von über 7 Punkten auf IMDb zu erreichen. Das ist bis jetzt einer davon, der steht bei einer 7,4.
Personal Shopper einer davon?
Ich habe sie nicht auswendig auf dem Kopf.
Ach, verdammt.
Wenn du es gerade gelesen hast und sagst, es stimmt, dann stimmt es vielleicht.
Ich weiß es nicht.
Aber das heißt quasi, tendenziell, Stand heute, zählt Love Lies Bleeding zu den 10% der besten Filme von Kristen Stewart's Vita.
Okay.
Was ist denn deine Meinung?
Trailer sah erstmal interessant aus. Ich habe Befürchtung, dass es Richtung Winding Refn geht, wo ich erzählerisch dann abgehängt werde und es sich zu sehr verkünstelt, also zu sehr artsy ist, zu sehr von den Bildern und lebt, die stehen und so. Ich würde mir wünschen, dass genug Handlung da ist und ja, also Potenzial ist da, aber große Bedenken, dass ich mit dieser Art Film nicht abgeholt werde.
Es hat mich auch ein bisschen an Bones and All von vor 2022 erinnert.
Ja.
Da hatte ich auch große Erwartungen, war dann ein bisschen enttäuscht. Da gab es auch so einen creepy Dude, der noch rumlief wie Ed Harris, aber wir werden sehen.
Mal gucken. Du sagst auf jeden Fall ja mindestens nochmal Bescheid, wann wir ihn wie sehen können in Deutschland, bestimmt.
Also allerfrühestens März, davon kann man schon mal ausgehen und wir melden
uns. Also
ob
Kino hier oder Direktstreaming oder.
Genau, das geben wir euch auf jeden Fall hier mit bei den Releases. Und genau. Es geht weiter mit prügelnden Menschen.
Ja, ich habe was auf die Liste gepackt, da war ich mir nicht ganz sicher. Nicht anders.
Ja.
Ich habe es auf die Liste gepackt.
Ja, das stimmt.
Das habe ich gar nicht kommen sehen.
Ah, ja, gut, da würde ich mitgehen, ja.
Und zwar, jetzt aber, das Regiedebüt von Dev Patel, Spielfilmdebüt.
Mhm.
Und man kann es eigentlich nur zusammenfassen wie indisches John Wick.
Ja.
Ein Stück weit.
Indisches John Wick. Das klingt ein bisschen abwertend, aber nee, ich glaube, ich wüsste auch nicht, wie es anders vielleicht, so kann man es, glaube ich, relativ schnell auf den Punkt bringen.
Wenn es abwertend klang, dann sage ich nochmal ganz stark, soll es nicht sein, denn der Trailer sah richtig, richtig abgefahren aus.
Mhm.
Also audiovisuell absolutes Fest. Ganz klar aber erkennt man gerade auch, was die Einsatz von Farben betrifft, die DNA von John Wick zu erkennen. Und es ließ sich, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, für die Kreativen überraschend einfach in diesen indischen Raum übertragen, glaube ich sogar. was das betrifft, also okay. audiovisuell. Mhm, also für mich lehnt sich das, hat sich das förmlich angeboten und geht für mich zumindest erstmal auf. Die Handlung, ja gut, ne, überschaubar. Das, was du an Action siehst, war in Ordnung. Es hat mich jetzt noch nicht komplett gewowt, aber es machte schon in diesem Trailer, der im Übrigen zu lang war, aus meiner Sicht,
ja.
für also mindestens eine halbe Minute zu lang. Ihr hattet mich schon und dann ging er noch eine Minute. Es sah aus, als könnte es eine relativ runde Nummer werden. Und von daher hätte ich gesagt, klingt gar nicht mal so wild und abgefahren und nach einem Risiko, wie ein, naja, indisches John Wick vielleicht klingen mag, so stellt sich's für mich nicht dar. Von daher bin ich gespannt und am 11. April geht's auch schon los. Und wie gesagt, ich habe den einfach nicht kommen sehen. Ich wusste nicht, dass da was in der Pipe ist. Zur Not bringe ich ihn dann irgendwann mal mit und versuche die reinzuziehen, wenn's sich denn lohnt.
Shake hands, Alex, shake hands.
Genau.
Wo ich auf jeden Fall all in bin, ist natürlich eine Produktion, die dann irgendwo den Namen von Alex Garland trägt. Und das ist bei Civil War der Fall. Das ist nämlich seine neueste Regiearbeit, nachdem er Filme gemacht hat, wie angefangen bei Ex Machina oder Annihilation oder zum Schluss Man, der bei mir nicht so gut weggekommen ist, aber der auch Drehbücher geschrieben hat wie The Beach oder 28 Days Later. Bringt jetzt nochmal, hat er selbst gesagt, seinen vorerst letzten Regiefilm mit.
Civil Ach War. Gott, ist ja goldig, so solche Aussagen immer.
Ja, er meint, er ist, also by heart ist er eher ein Schreiberling und Regie geht ihm eigentlich zu sehr auf den Sack. Der Film lag jetzt auch fast 2 Jahre irgendwie rum, also es war wohl auch ein Struggle, den zu Corona-Zeiten zu drehen und hat länger gedauert. Worum geht's bei Civil War? Sehr interessantes Thema, und zwar fallen die USA auseinander. Texas und Kalifornien schließen einen Bund und sagen, nee, wir machen unser eigenes Ding, und es bricht ein Bürgerkrieg in den USA aus. Und ja. Das ist doch mal ganz interessantes Thema, hat mich so ein bisschen an Red Dawn erinnert von 1984, ja. beziehungsweise das Remake von 2012. Was ist denn, wenn man wirklich halt die Scheiße in den USA selbst losbrechen würde? Also im Land selbst, ja?
Mhm.
Und das ist doch ganz interessant. Jetzt nochmal quasi kein Überfall, sondern wirklich intern bricht das System zusammen. Und wir begleiten hier Kirsten Dunst, glaube ich, die als Reporterin ja. versucht, ja, zum Ex-Präsidenten, ja. genau, mhm. zum US-Präsidenten zu kommen. Gespielt von Nick Offerman, ha, Pluspunkt schon mal vorneweg.
Yep.
Und da den ganzen Shit und das ganze Drama von so einem Krieg mitbekommt, weil auch innerhalb von der USA werden dann mal relativ schnell unter der Bevölkerung die Manieren vergessen. Und dann passiert unschöner Stuff.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, ich würde sogar sagen, die letzten Monate der Trailer, der mich am meisten, ich will nicht sagen verstört hat, aber der am meisten hängen geblieben ist, weil ich habe ihn gesehen und fand das ein bisschen, das war fast zu krass, es war fast dokumentarisch, es war einfach too real.
Ja,
weil ich habe das schon, Gefühl, oder? Wir sind einfach ein Stück weit zu nah dran. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie eine Eskalation, sind die von genau der Situation entfernt, die dort in dem Film sehr, sehr, sehr nahbar porträtiert wird. Mhm. Es ist sehr realistisch alles dargestellt und für mich, keine Ahnung,
unangenehm,
die Wahlen sind in einem Jahr, lass mich mal so formulieren, und uff, es war wirklich unangenehm zu gucken, aber also so gut war es.
Ja.
Und es gibt da am Ende ja noch diese eine kurze Szene, wo Kirsten Dunst ihren Mann ans Set gebracht hat und sie ihm gesagt haben, jetzt sei mal richtig dolle du, wie du immer bist, unangenehm. Ja. Und also er macht das, wie er es immer macht, aber wie immer macht er es halt unendlich gut. Und es ist so unangenehm, so schlimm zu gucken, finde ich. Weiß nicht, wie du es empfunden hast.
Dito, gehe ich absolut mit. Und wenn Alex Garland hat es halt geschrieben und halt noch Regie geführt hat, ist jetzt kein 100% Qualitätssiegel, aber ich glaube, da kann jetzt nichts super Schlechtes bei rumkommen. Auf
ich fand
Fall.
Den Trailer, was das betrifft, deshalb richtig dolle stark. Hab aber, ich weiß nicht, ob das so ein Film ist, wo du dann sagst, ja, ich guck den einmal und ansonsten, ich weiß nicht, oder anders, vielleicht.
Pack ich
vielleicht
in die dunkle Ecke.
Ich würde sogar anders in die andere Richtung gehen und sagen, sollte dieser Film rauskommen aktuell, weißt du, da sitzen im Zweifel noch die Leute mit dem Notizblock und machen Stichpunkte. Die falschen, meine ich, die falschen Leute.
Ja, im Worst Case die falschen.
Ja. War super abgefahren, hat mich, also da habe ich noch innehalten müssen danach ein bisschen. 18. April, falls du es noch nicht gesagt hast, im deutschen Kino.
Deutsche Kinos, genau. Ich glaube, er stand mal auf dem 25. Wurde jetzt, glaube ich, eine Woche vorgezogen. Kann sich nochmal ändern. Wir werden es auf jeden Fall auch bei den Releases erwähnen. Und wenn ihr jetzt gerade auch so aufgeregt seid, dann wie immer packen wir alle Trailer-Links natürlich in die Podcast-Beschreibung. Also einfach jetzt mal da auf eurem Telefon oder in eurer Browser-App, wo auch immer, nach unten, oben oder zur Seite scrollen. Dann könnt ihr direkt da draufklicken und hinhüpfen. Aber halt, stopp. Wir haben noch einen Trailer in petto.
Einen noch ganz schnell, ja.
Bitte, Alex. Ich war gerade bei 1984, Hashtag Patrick Swayze.
Richtig, genau. Wir waren ja schon in den 80er Jahren mit Beverly Hills Cop. Jetzt gehen wir wieder zurück und wir haben einen neuen, diesmal ist es ein Remake. Du hast es schon richtig gesagt, The Roadhouse mit Patrick Swayze. Für mich vielleicht der beste Swayze-Film, den er gemacht hat. Mhm. Fand ich richtig geil. Hat damals übrigens auch schon das R-Rating bekommen. Also auch für die großen Jungs gewesen schon. Und jetzt hier das Remake mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, der, und das wusste ich schon, ich folge dem Kollegen auf Instagram, massiv zugelegt hat. Der hat sich ja dann dabei UFC-Events blicken lassen, wo sie die Szenen gedreht haben, die für den Film nötig waren, weil er die Figur einen UFC-Background hat. Aber am Ende ist es ein abgehafteter Kämpfer, wird angeheuert als Rausschmeißer in einer Bar, in The Roadhouse Bar, und kommt dann so ein Bösewicht daher und möchte dann da halt die Bar wegmachen, gespielt von Billy Magnussen. Und der schickt einen Schlägertyp ins Rennen und der wird von keinem anderen gespielt als Conor McGregor. Und falls euch das nicht sagt, das ist halt gefühlt einer der vielleicht, also kommerziell zumindest, erfolgreichsten Sportler, die es jemals gab. Auch ein UFC-Kämpfer, der irgendwie Milliarden verdient, keine Ahnung. Und ich fand, gerade die Action, die im Trailer zu sehen ist, war richtig, richtig, richtig dope. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Super dynamische Kamerafahrten, fand ich borderline Anleihen bei The Raid. Und das ist das größte Kompliment, das man aussprechen kann. Und dann zu wissen, dass es vom Doug Liman ist, der Regie geführt hat, den sollte man kennen, weil der hat auch Bourne gemacht und Mr. und Mrs. Smith und wer sich erinnern kann.
Edge of Tomorrow.
Ja, und Edge of Tomorrow, genau, aber ich will speziell zurück zu Bourne Identity, denn die Actionsequenzen dort, die waren auch immer richtig, die waren real, die waren unangenehm, die waren gritty, die von der Kameraführung, von der Choreo, und ich finde, all das siehst du hier in diesem Trailer, dass das, also du merkst, dass das seine Handschrift trägt, und deswegen bin ich so überrascht, dass das ein Prime Exclusive ist, um ehrlich zu sein. 21. März, gar nicht mehr so lange hin, und ich habe mächtig Bock drauf.
Das stimmt, ja, da war ich auch ein bisschen überrascht, dass er nicht in die Kinos kommt, aber tja, das ist, verschmilzt immer mehr die Grenze.
Offensichtlich.
Conor McGregor, habe ich keine Aktien drin, fand es halt nur witzig, weil ich ihn schon irgendwie kenne oder erkannt habe.
Er hat's in so ein bisschen in den Mainstream trotzdem geschafft auch, ne?
Über seinen genauen Businessplan kannst du mich vielleicht nochmal irgendwie nach der Sendung informieren, weil es würde mich interessieren. Du hast gerade über sehr, 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 sehr viel Geld gesprochen, wenn ich mir dafür nicht auf die Fresse hauen lassen muss.
Es sind nur 200 Millionen Dollar übrigens, Net Worth. Ich habe gerade mal geguckt.
Oh boy, das ist ja nichts. Das ist ja quasi schon an der Armutsgrenze.
Nicht mal ein Milliardär.
Ich wollte gerade sagen.
Get the fuck out.
Also der Unterschied, wie man Roadhouse 1984, nee, nicht 1984, also damals und quasi jetzt 20, 30, 40 Jahre später inszeniert hat, das sind einfach Welten. Welten ja. Einfach. Und ich habe nicht mehr so viele Parallelen erkannt, außer dass es um Türsteher geht, der Leute rausschmeißt, genau, aus einer Bar.
Und dass er nochmal James Dalton heißt. Und übrigens, The Roadhouse, der Vollständigkeit halber, ist von 89.
Ah, 89, also knapp vorbei. Mhm. Genau. Aber es sah bunt aus, sah witzig aus. Wer das Prime-Abo hat, das wäre auch bei mir der Fall, dann werfe ich da auf jeden Fall mal einen Blick rein.
Einfach, ist einfach kurzweilig aus. Ich glaube, das wird ein super Freitag- oder Samstagabendfilm. Ja. Wieder auf und dann let's go.
Zur Not auch das, wenn es jetzt kein Mark Wahlberg ist, dann auch gerne den Jake Gyllenhaal mit nackten Oberkörper, der da Leuten aufs Maul hat. Warum denn nicht, Alex? Warum denn nicht?
So ist es. Explosion. USA.
Das ist zumindest direkt mit Ansage, dass da vielleicht auch mal der ein oder andere Blutspritzer durchs Bild hüpfen kann.
Ich glaube, ja, aber wenn du mit so einer Erwartungshaltung in so einen Film gehst, kannst du nur im Zweifel positiv überrascht sein, wenn er mehr ist, ja, als was du erwartet hättest, ja, finde, ja, ich.
Genau. Da gehe ich mit, Alex. Und da gehe ich auch mit ins Ende der Sendung, Alex.
Ich wollte gerade sagen, dann nehme ich dich an die Hand und dann gehen wir doch durch die Tür so ganz langsam sicher.
Wunderschön, das ist ein bisschen romantisch. Dann lass uns doch wie immer die Anmoderation. Hey, lass uns direkt die zweite,
okay,
Folge machen,
hallo und herzlich willkommen zu Insert.
Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Nee, warte, da war was.
Nee, nach einer Stunde reicht es dann aber auch, Alex, würde ich sagen. Sonst bluten irgendwann den Leuten die Ohren und dann fällt es wieder auf, was die Leute gehört haben. Verdammte Axt. Was machen wir denn immer zum Schluss? Ich würde sagen, lass uns doch mal gucken, wann wir vielleicht die nächste Folge anvisieren. Und da könnten wir ja mal die Top Ten ins Auge fassen. Und für alle, die interessiert sind, können uns gerne auf den sozialen Medien folgen. Und das könnt ihr gerne machen auf Instagram und Facebook. Und wir überlegen gerade, wir gehen jetzt auch nochmal mit unserem Marketing-Team in die Evolution, auch wenn ich vielleicht auch mal Threads befeuern, nachdem
ja, jetzt, wo sie
Twitter-Ex.
Ja, nee, Ex ist raus, Twitter ist raus und jetzt, wo scheinbar Threads, Instagram, Facebook, wie auch immer, die EU-Richtlinien erfüllen und die Nummer hier verfügbar ist.
Können wir uns ja da auch mal reinschütten.
Sichern wir uns mindestens mal den Account. Das ist wie so viel gehen, Ronny.
So, und jetzt genau zuhören, wie unser Account heißt. Ihr findet uns unter unserem neuen Namen, der da lautet
Insert.
Insert. Ja. Podcast.
Spannungsbogen muss schon sein, auch wenn es nur der Podcast zu filmen ist.
Muss ja erstmal sacken. Die Leute müssen erstmal die Konsonanten erfragen und lösen.
Und die Vokale, die neuen halt. Und ich sage, das ist neu, aber trotzdem so einfach, dass man sich das immer noch weiterhin merken kann. Ja. Und ich würde sagen, nach wie vor, Spotify-App gerne 5 von 5 Sternen geben. Wir geben das ja auch gerne bei Filmen, wenn sie es verdient haben. Und ich würde schon sagen, wir sind schon, also kann man schon bei uns mal machen. Oder auch eine iTunes-Bewertung schreiben. Freuen wir uns auch über jedes Feedback. So, und jetzt sind wir durch, glaube ich, Alex.
Und wir sind auch am Ende der Sendung, Ronny. Vielen Dank dafür.
Ich mach den DJ und schmeiß mal hier die Musik an. Wie gewohnt, das bleibt auch beim Alten.
Ich fand, es war ein schöner Start ins neue Jahr, auch wenn wir vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen haben, aber es war halt auch eine Menge Holz. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.